Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Skill in St. Gallen. Skill steht für Swiss Center for Innovations in Learning. Es ist ein Kompetenzzentrum, was vor 2 Jahren gegründet worden ist an der Universität St. Gallen und was im Bereich Forschung und aber auch Dienstleistungen die Schweizer Hochschulen bei der Anwendung von E-Learning unterstützen soll. Mein Bereich innerhalb des Teams ist der Bereich Change Management, der sich damit beschäftigt, welche kulturellen Veränderungen E-Learning mit sich bringt und wie diese Veränderungen auch begleitet werden können. Und in dem Rahmen spielt natürlich die Lernkultur eine sehr wichtige Rolle. Sie haben es bestimmt auch schon oft gehört, in vielen Publikationen heißt es immer wieder, E-Learning wird eine neue Lernkultur mit sich bringen. Auf der anderen Seite aber auch so die Forderung, E-Learning benötigt erstmal eine neue Lernkultur, um überhaupt angewendet zu werden. Also so diese zwei Beziehungen, die kreisen immer so ein bisschen in der Literatur. Oft steht einfach nur die Forderung nach einer neuen Lernkultur, ohne dass aber genauer gesagt wird, was ist denn genau unter dieser neuen Lernkultur zu verstehen. Und so das Ziel auch sozusagen dieses Vortrags ist zum einen, diese Beziehung da mal etwas zu klären oder auch Ihre Erfahrungen dazu aufzunehmen. Was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie E-Learning einsetzen? Merken Sie, dass sich damit bestimmte Rituale, die auch stattfinden, Gewohnheiten, Muster und auch bestimmte Symbole, also schon allein eben so räumliche Symbole wie ein Puls zum Beispiel, das ist eben auch Ausdruck von einer Lernkultur. Sie selber haben auch in verschiedenen Lernkulturen gelernt, also beispielsweise das Lernen am Computer haben Sie wahrscheinlich auch in vielen Situationen gelernt, wo auch bestimmte Annahmen dann prägend war für Ihr Verhalten. Sie haben es vielleicht in Kursen gelernt, Sie haben es wahrscheinlich auch viele, viele Dinge informell gelernt, so in so einer Situation. Sie haben wahrscheinlich auch im Austausch mit Kollegen bestimmte Sachen gelernt. Und das sind auch eben so Erfahrungen, die Ihr eigenes Lernverständnis prägen. Auf der anderen Seite haben Sie definitiv Lernkulturen von verschiedenen Organisationen erfahren, von Schulen, von Hochschulen, noch selber als Studierende, jetzt als einer Hochschule als Mitarbeiter, aber auch Lernkultur einer bestimmten Fachdisziplin als Wissenschaftler. Und diese Erfahrungen werden auch Ihr eigenes Lernverständnis von einer guten oder schlechten Lernkultur auch prägen. Nochmal jetzt so ein letztes sozusagen theoretisches Fundament jetzt für die anschließende Diskussion ist auch ein Konzept von Kultur nach Schein. Es bewusst macht, dass es 3 verschiedene Ebenen von Kultur gibt. Erstmal so diese unbewusste Ebene, bestimmte Annahmen, die getroffen werden, die auch die Wahrnehmung prägen. Dann bestimmte Werte, die geteilt werden, die teilweise explizit gemacht werden. Und bestimmte Artefakte, bestimmte äußere Erscheinungen, wodurch eine Kultur sich prägt. Es gibt bestimmte Ebenen einer Kultur auch, die Sie selber auch schon erlebt haben. Organisationen unterscheiden sich in ihrer Kultur zum Beispiel nach der Historie. Also so vor allem so ganz alte Universitäten, deren Kultur ist sehr stark geprägt durch die jahrhundertelange Tradition dieser Kultur. Oder jetzt eine große Organisation, die sehr viel Formalisierung der Vorgänge hat, hat eine ganz andere Kultur als jetzt eine kleine Organisation. Oder auch je nachdem, was die Strategie einer Organisation ist, wird die Kultur sehr stark geprägt. Es gibt in jeder Organisation nochmal Untergruppen, die auch ihre eigene Kultur haben. An der Universität sind das vor allem bestimmte Disziplinen. Beispielsweise an der Universität hat es eine geisteswissenschaftliche Disziplin, eine ganz andere Kultur, meistens als eine naturwissenschaftliche Disziplin oder die medizinische Fakultät. Also es sind so bestimmte Untergruppen auch in jeder Organisation, die auch für eine bestimmte Kultur steht. Das macht es dann auch oft sehr schwierig, zwischen diesen einzelnen Gruppen zu kommunizieren, weil da einfach bestimmte kulturelle Annahmen sind, bestimmte sprachliche Rituale, die dann auch eine Kommunikation erschweren. Und natürlich gibt es auch nochmal innerhalb dieser Gruppe unterschiedliche Individuen, die zwar zum einen diese Kultur teilen, aber auch einfach durch unterschiedliche Erfahrungen geprägt sind und unterschiedliche Kulturen auch wieder reinbringen in eine Organisation. Das merkt man vor allem dann, wenn neue Mitarbeiter kommen oder eben jetzt auch, wenn Studierende erstmal so Studienanfänger kommen, die bringen erstmal noch eine ganz andere Kultur rein. Also dadurch wird eine Organisation auch sehr stark geprägt. Und auf der anderen Seite durch das Umfeld. Jetzt hier im deutschsprachigen Raum ist eine bestimmte Studienkultur, die sich sehr stark vom amerikanischen Kontext zum Beispiel unterscheidet. Also das sind auch nochmal so Umweltfaktoren, die Kultur einer Organisation sehr stark prägen. Internationale Konzerne haben oft damit zu kämpfen, dass zum Beispiel eben es eine bestimmte Firmenkultur gibt und aber in den verschiedenen Niederlassungen sich dann einfach diese gesellschaftliche Kultur auch nochmal sehr stark ausprägt, die dann ziemlich konträr auch sein kann zur eigenen oder zur ursprünglichen Stammhauskultur. Und zwischen diesen verschiedenen Ebenen finden eben dann auch Austauschprozesse statt. Lernkultur hat eine bestimmte Funktion, deren man sich oft gar nicht so bewusst ist. Und zwar prägt es eben die Organisationsmitglieder bzw. eben deren Erwartungen auch bezüglich dessen, was beim Lernen und Lehren stattfindet. Und es ist eben sehr viel davon einfach unbewusst. Hat aber einfach eine ordnende Struktur. Jetzt kommt zu, wir brauchen eine neue Lernkultur. Also man kann das fast irgendwie täglich in Zeitungen lesen, vor allem in pädagogischen Zeitschriften. Also die jetzige Lernkultur scheint nicht mehr den modernen Anforderungen zu genügen. Ich habe hier einfach mal so ein paar Felder auch so zusammengestellt. Woher kommen denn diese Anforderungen? Zum einen eben so aus der Gesellschaft oder Wirtschaft, so plakativ die moderne Wissensgesellschaft. Die Halbwertszeit des Wissens sinkt permanent. Man braucht also lernfähige Mitarbeiter, Menschen in der Gesellschaft. Die Lernenden sind natürlich auch schon im ganz anderen Umfeld aufgewachsen als wir. Man spricht da auch von Digital Natives. Die stellen auch schon ganz andere Anforderungen auch an die Lernumgebung. Die dann sind sehr schnell auch gelangweilt von traditionellen Formen des Lernens. Also da eben auch so die Forderung, man muss ja anknüpfen an den Erfahrungshorizont der Lernenden, also auch neue Lernkultur. Technologie hat schon immer sehr stark auch die Kultur geprägt, also immer wenn es eine neue Technologie gibt, entstehen damit ja auch neue Möglichkeiten jetzt hier fürs Lernen, vor allem neue Formen der Kommunikation, teilweise neue Formen der anonymen Kommunikation, neue Formen auch der Mensch-Maschine-Interaktion, die natürlich auch sehr stark auch die Kultur dann prägen, auch die Machtverhältnisse prägen. Früher war es eben so, dass nur bestimmte Leute oder vor allem eben hochrangige Wissenschaftler zum Beispiel Zugang hatten zu Informationen, nur Zugang hatten zu bestimmten Bibliotheken. Also schon allein der Macht oder dieser Machtaspekt ist ganz anders. Jetzt hat jeder Zugang zu Informationen übers Internet. Also dadurch verändert sich einfach auch sehr viel. Und jetzt so vom Bildungsmanagement erkennt man, dass informelle Lernprozesse eine sehr, sehr starke Bedeutung gewinnen gegenüber formellen Lernprozessen. So wie vorhin dieses Beispiel Computerlernen. Wenn Sie überlegen, wie viel Ihrer Kenntnisse dessen, wie Sie mit dem Computer umgehen, haben Sie wirklich in Kursen gelernt und wie viel haben Sie so on the job gelernt oder im Austausch mit Kollegen. Also diese informellen Lernprozesse, die gewinnen sehr stark an Bedeutung und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung an Organisationen, diese informellen Lernprozesse zu fördern. Hier ist nur einfach mal so kurz gegenübergestellt, ist von Dean Bostel so einmal eine Gegenüberstellung der herkömmlichen und zukunftsorientierten Lernkulturen, die sich eben unterscheiden bezüglich Lernzielen, Umgebungen, Inhalten. Und vor allem eben so dieser letzte Punkt, auch so der Rolle der Lernenden und Lehrenden. Und ich sehe das immer so ein bisschen kritisch, diese Gegenüberstellungen. Also ich denke, das ist einfach sehr, sehr plakativ. Ich glaube jetzt nicht, dass sich Lehrende bisher auch immer nur so als Vermittler von Wissen sehen und diese neue Rolle als Berater von Lernprozessen total unbekannt ist. Aber die Schwerpunkte liegen bisher eigentlich schon noch für viele in dieser ersten Rolle. Und die Frage ist es wirklich auch so dieses Anleiten, eine Situation, mit denen man Lehrende mit dem man Lernende auch wirklich zu selbstständigen Arbeiten erzieht. Aber ich würde dann auch vielleicht noch, wenn wir noch Zeit haben, darüber zu diskutieren, wie Sie das sehen, diese Gegenüberstellung von jetziger Lernkultur oder eben was sind auch so Idealvorstellungen von einer Lernkultur. Man kann es aber auch so kritisch betrachten und fragen, wie neu sind denn überhaupt diese Anforderungen bezüglich einer Lernkultur? Und wenn man so ein bisschen in die pädagogische Literatur schaut, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass diese Forderungen bezüglich selbstgesteuertem Lernen oder transferorientierten Lernen gar nicht mal so neu sind. Also diese Forderungen, die bestehen eigentlich schon ziemlich alt, sind vor allem so auch dann nochmal so in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre nochmal aufgegriffen worden durch reformpädagogische Anforderungen. Also jetzt neu sind diese Forderungen eigentlich nicht nach einer neuen Lernkultur, aber neu sind eigentlich schon die Umsetzungsmöglichkeiten durch die neuen Medien, die einfach sehr viel Möglichkeiten bieten, dieses auch selbstgesteuertes Lernen zu fördern, wo ich eben nachher noch in Beispielen darauf eingehen möchte. Und jetzt so dieser Link, was hat jetzt Lernkultur und E-Learning miteinander zu tun? An E-Learning bestehen ja sehr, sehr viele Erwartungen. Teilweise sind das eher so pädagogische Ziele, die man damit verfolgt. Teilweise sind das organisatorische, ökonomische Ziele, die damit verfolgt werden. Wenn man sich aber dann häufig so diese so anschaut, wie E-Learning dann in der Praxis oft stattfindet, ist so die Frage, ob diese Erwartungen erfüllt werden können. Also ist E-Learning tatsächlich kollaborativer, fördert es wirklich Lernprozesse, in denen die Lernenden miteinander auch lernen? Oder ist es doch eher so diese Vereinsamung am eigenen Computer? Oder auch so diese Forderung eben, man muss die Lernenden dort abholen, wo sie stehen, die fühlen sich viel stärker motiviert, eben dann auch vom Lernen am Computer, als wenn es so der langweilige Lehrer ist, auch fraglich, ob jetzt so nach so einer Anfangseuphorie wirklich E-Learning motivierender ist. Und auch so die Forderung so nach Interaktion, also hat sich wirklich sehr viel geändert durch den Einsatz der Medien, findet da wirklich sehr viel stärker Interaktion auch statt. Also von so einer Sicht, als auch die durch Studien eigentlich belegt worden ist, wie eigentlich E-Learning auch eingesetzt wird, kann man sagen, dass eigentlich ein sehr, sehr geteiltes Bild ist. Also es gibt sehr viel Veränderungen, die man sehen kann. Also E-Learning unterstützt individuelles Lernen, unterstützt Selbststeuerung durch die Raum- und Zeitflexibilität, werden einfach diese selbstgesteuerten Lernprozesse unterstützt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Umsetzungsbeispiele, wo man sagt, ist das eigentlich nicht unbedingt wünschenswert? Ist das wirklich eine Lernkultur, die wir haben wollen? Also eben Selbststeuerung klingt positiv. Viele Lernende fühlen sich aber ziemlich allein in diesem virtuellen Raum und fühlen sich da etwas orientierungslos. Also wie gesagt, E-Learning allein bietet jetzt nicht unbedingt die Entwicklung einer neuen Lernkultur. Und also hier dieser beidseitige Prozess ist dann schon nochmal zu sehen. Zwar, es gibt bestimmte Ansätze, also schon allein durch eine höhere Transparenz der Lehre, zum Beispiel durch die Veröffentlichung von Lernmaterial auf dem Netz, können Prozesse angeregt werden. Auf der anderen Seite sieht man einfach, dass sehr viele Lernkonzepte, traditionelle Lernkonzepte einfach auf dem Netz stattfinden und deswegen nicht unbedingt motivierender sind. Da jetzt mal so ein paar Beispiele. Ich denke jetzt, ich will es jetzt nicht Best-Practice-Beispiele nennen, aber interessante Beispiele der Umsetzung, wo ich denke, dass die Technologien sinnvoll verwendet werden, aber auch in einem entsprechenden kulturellen Rahmen dann stehen. Hier das Beispiel von einer Unternehmensberatung, die, ich habe es vorhin schon so eben angedeutet, einfach in sehr hohem Maß davon abhängig ist, dass die Mitarbeiter sehr schnell immer wieder auf neuen Projekten arbeiten, ne? Nach 2-3 Monaten die Projekte wechseln. Und da wird die Technik eigentlich dazu verwendet, wirklich so ein, ich sage jetzt mal, auch so eine Just-in-Time-Qualifizierung zu machen und zum anderen aber auch Wissensnetzwerke zu schaffen. Also hier ist jetzt eben zum Beispiel das Mitarbeiterportal dieses Unternehmens, was verschiedene Möglichkeiten auch bietet, Lernprozesse anzuregen. Also zum einen der Zugriff auf Datenbanken, einfach auf Informationen, Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, interne Experten innerhalb der Organisation zu identifizieren. Jeder Mitarbeiter gibt sein Kompetenzprofil ein, sodass es dann so ist, wenn ein Mitarbeiter neu auf ein Projekt kommt und er muss jetzt, keine Ahnung, SAP implementieren, in ein bestimmtes Modul, in einer bestimmten Branche, kann dann hier in der Datenbank schauen, wer im Unternehmen hat das dann schon, zum Beispiel schon gemacht, und kann diesen Mitarbeiter dann direkt auch kontaktieren. Also so gesehen schafft dann diese Technik einfach auch die Verbindungen zu internen Wissensquellen. Und ich meine, bei 70.000 Mitarbeitern besteht einiges auch an Expertise, die aber halt nicht unbedingt so offensichtlich ist und auf verschiedenen Kontinenten verteilt ist. Und da bietet eben die Technik einfach Möglichkeiten, dieses Wissenspotenzial dann auch zu nutzen. Auf der anderen Seite sind dann auch einfach Angebote sehr stark strukturiert, eben auch bedürfnisorientiert, um da gezielt Lernprozesse zu unterstützen. Ja, das Ganze ist sehr stark auch organisiert dadurch, dass formelle Organisationsstruktur geschaffen worden ist, also zum Beispiel einfach Supportstrukturen, aber auf der anderen Seite, dass auch so solche informellen Strukturen sehr stark unterstützt werden, also zum Beispiel durch Mentoring oder Counseling-Prozesse. Die Kompetenzentwicklung läuft eben zum einen durch formelle Trainings, aber zum anderen eben auch durch diese informelle Kompetenzentwicklung. Also es werden auch sehr viele Rituale angestoßen, die diese informelle Kompetenzentwicklung fördern, also so Brownback-Lunches oder Communities of Practice. Also es ist auch nochmal eine Sache, wo das einfach sehr stark unterstützt wird. Eine Technik, die auch funktioniert, ist auch wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, schon auch nochmal so die Kultur. Eine Unternehmensberatung ist ja eine sehr, sehr wettbewerbsorientierte Unternehmung, also wo auch bei den Mitarbeitern dieses Upper-Out-Prinzip besteht. Also jeder konkurriert eigentlich auch mit seinem Kollegen, wenn es darum geht, wer die nächste Beförderung bekommt. Und da, also auf der anderen Seite, so eine Kultur zu schaffen, wo auch Wissen geteilt wird, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und es wird auch durch bestimmte Mechanismen schon auch gefördert. Also auch eben, dass zum Beispiel auch diese Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, auch in den Beurteilungsprozessen mit einbezogen wird. Brownback ist im Prinzip fast sowas wie hier. Das sind eigentlich so kurze Treffen, kommt aus dem Amerikanischen, wo man ja da immer so diese Brownbags, also diese Papiertüten hat, bei McDonald's zum Beispiel. Ne? Und da ist es aber so, da bringt dann jeder so sein Mittagessen mit in seinem Brownbag, und dann ist sozusagen auch so über die Mittagszeit nur, würden Sie jetzt da mit Ihrer Tüte vielleicht da sitzen und essen? Also ist eigentlich schon auch ähnlich wie hier. Ja. Aber jetzt eben jetzt nicht irgendwie 2 Tage Workshop, sondern so eine halbe Stunde. Zweites Beispiel ist Universität St. Gallen. Ich weiß nicht, ob Sie was wissen von der neuen Studienkonzeption in St. Gallen. Eben so ganz kurz, eben Umstellung auf Bachelor-Master war so die Ursache dafür, dass das Studienkonzept umgestellt worden ist. Es wurden dann auch Leitideen formuliert. Unser so wichtiger Punkt ist eben, die Studierenden sollen selbstverantwortlich studieren. Ist jetzt in St. Gallen, das ja eigentlich dafür bekannt ist, dass doch sehr stark schulorientiert dort gelehrt wird, nicht unbedingt selbstverständlich. Also da ist jetzt das Ziel, man will die Selbstverantwortung der Studierenden und die Selbstständigkeit fördern. Dazu wurde eben dann auch speziell oder halt wurde eine eigene Säule des Studiums eingerichtet, eben das Selbststudium, was 25% des Studiums auch darstellt, was eben dazu auch dienen soll, jetzt nicht nur Fachkompetenz zu vermitteln, sondern eben auch überfachliche Kompetenzen, also eben in erster Linie Sozialkompetenz und eben wie kann ich eben auch mit anderen zusammen lernen, in diesem Fall, und Selbstlernkompetenz, schaue ich gerade. Ja, hier ist diese Struktur, wo also dieses Selbststudium integriert ist. Soll zum einen, ist jede Abteilung dafür zuständig, das dann auch umzusetzen. Zum anderen wird aber auch auf der ersten Stufe, auf dieser Assessment-Stufe, werden auch die Studierenden erhalten dann eine extra Veranstaltung, wo sie auch in das Selbststudium eingeführt werden. Zur Erfahrung ist jetzt so, würde ich mal sagen, wir haben jetzt letztes Jahr mal auch eine Erhebung gemacht. Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Also jetzt zum einen von der Studierendenseite, dass die Studierenden oft einfach die Erwartungen haben, sie setzen sich jetzt da eigentlich lieber in eine Vorlesung, als dass sie jetzt da selber sich auch Inhalte erarbeiten müssen. Also die Akzeptanz von den Studierenden ist unterschiedlich. Manche schätzen diese Freiheit. Manche finden das, also können aber auch nicht damit umgehen, setzen sich dann trotzdem erst eine Woche zuvor hin und lernen für die Prüfung. Und von den Dozierenden wird es auch unterschiedlich umgesetzt. Also es gibt Beispiele, wo wirklich auch ganz, ganz tolle Programme entstanden sind. Und es gibt genauso Beispiele, wo einfach PDFs auf der Lernplattform landen. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie das jetzt umgesetzt wird. Und da wird jetzt aber auch dran gearbeitet, also durch Dozierendenqualifikationen, aber eben auch wurde eben eine Studierendenbefragung gemacht, wie man das verbessern kann. Also das wird hier nochmal auch speziell, also das ist hier ist jetzt nicht Selbststudium, sondern es ist nochmal ein eigener Bereich jetzt neben dem Fachstudium, dieses Kontextstudium. Dazu gehört jetzt zum Beispiel Präsentationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, da gibt es eigene Veranstaltungen dafür, das sind aber Präsenzveranstaltungen. Die haben jetzt eigentlich nichts mit diesem Selbststudium zu tun, wo das eigentlich auch eintrainiert wird und auch in den Prüfungen. Also die Prüfungen sind dann keine Tests oft, sondern wirklich auch so Simulationen, Spielsimulationen, wo eben dann geschaut wird, wie gehen die Teilnehmer dann auch mit einer bestimmten Situation um. Natürlich ist so eine Selbst- und Reflexionskompetenz sehr schwierig zu prüfen, das stimmt schon. Reflexionskompetenz ist die Fähigkeit, also sein eigenes Handeln zu reflektieren und das auch einschätzen zu können bezüglich bestimmter Kriterien. Also eben in einer Konfliktsituation, wenn ich einen Konflikt erlebe, dass ich dann, und ich sehe, ich habe am Schluss komme ich zu keinem Ergebnis mit dem Gegenüber, dass ich dann auch reflektieren kann, an was liegt das. Also Reflexionskompetenz einfach jetzt sozusagen so eine Metaperspektive auch einzunehmen. Von der Integration her ist es unterschiedlich. Das ist jetzt hier noch die Lernplattform. Ich zeige Ihnen mal so ein Beispiel, wie es auch innerhalb eines Kurses integriert ist. Das ist jetzt hier ein Kurs zum Bildungsmanagement von Professor Euler. Da ist sozusagen dieses Selbststudium integriert in die Veranstaltung. Also zum einen, ich sage jetzt mal Selbststudium, also jetzt gerade so aus den Naturwissenschaften kennt man das ja auch schon sehr viel eben durch Übungen, die bearbeitet werden müssen. Ne? Hier ist es eben dann auch so, dass einfach bestimmte Texte bearbeitet werden müssen, dass bestimmte Fallstudien dann auch bearbeitet werden müssen, die dann auch eingereicht werden und beurteilt werden, diese Fallstudien. Die sind auch Teil, ich weiß jetzt nicht, in jedem Fall, aber sind auch teilweise im Team dann zu bearbeiten. Also wenn man sagt, man will die Teamkompetenz fördern, kann man dann nicht nur Einzelprüfungen machen, ne? weil dadurch ja eigentlich eher wieder ein Konkurrenzverhalten geprüft werden. Also da werden auch Teamleistungen dann auch bewertet. Es gibt auch ein Diskussionsforum, was auch mit einfließt in die Beurteilung. Da ist natürlich jetzt so die Frage, wie macht man das? Also jetzt hier ist so die Regelung, die Studierenden, die können sich bis zu 10% der Klausur Punkte zusätzlich durch sinnvolle Beiträge im Diskussionsforum erwerben. Um da auch nochmal wirklich sagen, Diskussionsfähigkeit der Studierenden da zu beurteilen. Teilweise ist aber dann, also ich sage es, hier ist jetzt ein sehr integriertes Konzept, ne, wo das ineinander übergeht, Selbststudium und Präsenzstudium. Es gibt aber auch Vorlesungen, wo das einfach dann etwas abgekoppelt ist und wo bestimmte Materialien einfach gegeben werden zu einem Inhaltsbereich, den sich die Studierenden dann erarbeiten müssen und was einfach dann noch mit einfließt dann als Grundlage für die Klausur. Ich meine, das ist das Schwierige, wenn man sowas an der Hochschule macht, die einfach sehr stark von der Autonomie der Dozierenden lebt. Man kann ja nichts verordnen, wie man es noch eher, sage ich jetzt mal, in einem Unternehmen machen kann. Ne? Also da ist man einfach auch sehr stark angewiesen, dass die Dozierenden das umsetzen. So, jetzt noch so letztes Beispiel bezüglich, wie kann E-Learning jetzt so eigentlich auch auf einem kleinen oder jetzt wirklich in einem Kursniveau auch umgesetzt werden, um dann eine Lerneraktivität zu fördern. Und so Ausgangssituation, die wir jetzt genommen haben, um jetzt so ein Szenario zu entwickeln, war, ja, ein Thema, mit dem wir uns eben beschäftigen, ist ja, die Veränderung eben von Hochschulen auch. Also wie kann man Veränderungen an Hochschulen managen? Es gibt ja verschiedene Prozesse, die momentan auf die Hochschulen eintreffen oder einprasseln. Das sind die Bologna-Anforderungen, das sind Umgang mit Budgetkürzungen, die bestimmte Veränderungen erfordern. Qualitätsmanagement ist ein Thema, E-Learning ist ein Thema. Also die Gestaltung von Veränderungsprozessen an Hochschulen gewinnt steigende Bedeutung an Hochschulen und erfordert natürlich auch neue Kompetenzen von Leitungskräften an Hochschulen. Also hier sozusagen dann Kompetenzanforderungen, Management von Veränderungsprozessen an Hochschulen. Jetzt ist die Frage, wie kann man sowas vermitteln? Das ist so mal der klassische Ansatz. Ich bringe jetzt mal ein paar Theorien. Es gibt sehr viele Theorien zu Change-Management-Ansätzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Theorien, was macht denn jetzt die konkrete Organisation Hochschule aus, die ich ja auch beachten muss, wenn ich Veränderungsprozesse an Hochschulen gestalte. Ne? Und könnte man jetzt eine Vorlesung machen, Change Management an Hochschulen, indem man 20 Theorien präsentiert? Wäre eine Möglichkeit. Wird ja oft auch in dieser Weise gemacht. Die andere Möglichkeit ist jetzt aber, zum Beispiel so ein Thema zu vermitteln über eine Erfahrung. Und da bietet sich jetzt zum Beispiel eine Simulation ein, die wir jetzt momentan auch entwickeln bei uns bei Skill. Da gebe ich Ihnen nur mal so einen Eindruck, wie das dann ausschaut. Erstmal bekommen Sie als Spieler oder als Teilnehmer ein bestimmtes Szenarium. Sie bekommen Spielauftrag. Sie werden jetzt ernannt vom Präsidenten der Universität, eine bestimmte Fakultät dabei zu unterstützen, Qualitätsmanagement einzuführen. Diese Fakultät ist jetzt leider überhaupt nicht davon begeistert. Sie sehen überhaupt nicht ein, warum sie es machen sollen. Sie haben jetzt doch in dieser Simulation verschiedene Interventionen zur Verfügung, mit denen Sie ein bestimmtes Ergebnis erzielen sollen. Und zwar dieses Ergebnis heißt, Sie sollen die einzelnen Fakultätsmitglieder davon überzeugen, dass sie dieses Management-Tool anwenden. Und hier diesen Überzeugungsgrad wird hier so dargestellt durch so eine Change-Kurve. Also je weiter Sie sozusagen die einzelnen Teilnehmer auch in ihre Akzeptanz bringen, ja, sozusagen, das ist so dieses Erfolgskriterium für dieses Spiel. In dieser Simulation sind verschiedene Individuen simuliert, bestimmte Fakultätsmitglieder, ihren Vorlieben und bestimmten Vorbehalten auch. Das ist eine Organisation, eine Hochschule mit bestimmten Strukturen, die sie auch beachten müssen, mit formellen Strukturen, aber es gibt ja auch, wie in jeder Organisation, informelle Netzwerke. Wer geht mit wem zum Mittagessen? Wer sitzt mit wem in welchem Gremium? Es gibt auch bestimmte ungeplante Ereignisse. Veränderungsprozesse kann man zwar planen, aber es kommen dann auch immer wieder einfach mal ungeplante Ereignisse rein. Irgendjemand geht, das System bricht zusammen. Und es ist auch eine bestimmte Organisationskultur vorhanden, die Sie berücksichtigen müssen. Das ist sozusagen dieses Szenario, was wir jetzt so entwickeln für diese Simulation. Und der Lernprozess sieht dann sozusagen so aus, gibt eine kurze Einführungsphase. Danach wird diese Simulation gespielt in Gruppen, zwei, drei Leute in einem Team, die sich dann auch einigen müssen auf eine bestimmte Strategie. Wie gehen Sie jetzt mit diesen Interventionen vor? Und erzielen unterschiedliche Erfolge dann damit. Also erstmals, das meiste, was da erstmal an Reaktion kommt, ist teilweise ein Erfolgserlebnis und meistens Frustration, weil diese Taktiken, die man da anwendet, oft nicht so funktionieren. Und dann ist das eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, um darüber dann Reflexion anzuregen, also über diese Erfahrung. Ich bin jetzt irgendwie mal Veränderungsmanager einer Hochschule, habe da diese Erfahrung gemacht, da kommen Widerstände, da kommen ungeplante Ereignisse und darüber kann man dann ganz gut diese gemachten Erfahrungen dann thematisieren. Warum entstehen Widerstände zum Beispiel in Veränderungsprozessen? Und wir haben das jetzt schon zweimal gespielt. Einmal, Martin Vögeli war auch dabei mit E-Learning-Experten aus den Schweizer Hochschulen. Das war sehr interessant, da diese Reaktionen zu bekommen. Also es waren dann teilweise auch so Reaktionen, ist ja überhaupt nicht realistisch und kann man gar nichts mit anfangen. Es war dann interessant, teilweise, wenn man dann die Leute eine Woche später getroffen hat, haben sie gesagt, ja, also ich habe so drüber nachgedacht und mir ist vieles jetzt bewusst geworden. Ne? Also einer zum Beispiel auch, als Professor an einer Hochschule, da sehr viele Veränderungsprozesse stattfinden, gemeint, also er schaut jetzt wirklich so zum Beispiel auf diese informellen Netzwerke, schaut, wer, mit wem kann er zum Essen gehen, also diese Erfahrung, die ihn da sehr stark geprägt hat, also viel stärker, als ich jetzt mit dem Aufzählen von Theorien hätte erreichen können. Mhm. Bei dieser Modellierung spielen sehr viele Theorien rein. Also das eine ist so eine Theorie, die sagt, also so aus der Innovationsforschung, die sagt jetzt, bei einem Veränderungsprozess gibt es bestimmte Typen von, ja, also Innovationstypen, manche, die sehr schnell auf Veränderungen reagieren und manche, die sich überhaupt nicht zum Beispiel beeinflussen lassen. Das ist auch nachgebildet jetzt bei diesen 20 Individuen. Also das sind einige, die reagieren sehr schnell und sind sehr schnell begeistert von diesen von diesem neuen System und manche, die kann man, mit denen kann man 10-mal ein Face-to-Face-Meeting machen und die sind immer noch nicht davon überzeugt. Also so Typen, ja genau. Dann haben wir es einfach auch so, was auch eben stattfindet, bestimmte Menschen haben bestimmte Präferenzen oder Abneigungen gegen Kommunikationskanäle. Der eine reagiert, dem kann man 10-mal eine E-Mail schicken und der reagiert immer noch nicht drauf. Den muss man wirklich mal persönlich besuchen. Und das haben wir auch nachgebildet. Das sind einfach Matrizen, die dann auch bei den Reaktionen dann dahinter liegen. Und dann haben wir halt zum Beispiel, wie es wir abgebildet haben, jetzt so in der Kultur, dass auch zum Beispiel so eher so Direktiven, dass die überhaupt nicht funktionieren. Also im Gegenteil, also wenn man so ein paar schon überzeugt hat und gedacht hat, ja, jetzt kann ich mal eine Direktive erlassen und so den Rest nochmal sagen, okay, jetzt muss der Rest machen, dann geht so die Akzeptanz total nach links. Widerspiegelt jetzt eben ein bisschen diese Hochschulkultur, die sehr stark diese Autonomie betont. In einem Unternehmen könnte eine Direktive vielleicht eben Erfolg haben. Und das Problem natürlich jetzt Simulation in den Sozialwissenschaften ist, sie wird nie hundertprozentig die Realität nachbilden. Also was anderes als jetzt, wenn ich jetzt eine computerbasierte Simulation in den Ingenieurswissenschaften einsetze. Also da ist ja dann so das Ziel, ich will ja jetzt irgendwie jetzt eine physische Apparatur hundertprozentig nachbilden. Ne? Und dann sollte also auch so eine Simulation ja auch wirklich so ziemlich 1:1 sein. Das ist jetzt, eine Simulation in Sozialwissenschaften hat eine andere Funktion. Sie soll einfach Reflexion anregen über das, welche Theorien sind sinnvoll und wie kann man damit umgehen. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, darum kann man immer schlecht sagen, ja, Simulationen sind generell gut, also auf alle Fälle, Simulation bringt sehr viel so erfahrungsbasiertes Lernen und bringt, also was wir immer festgestellt haben, also nach dieser Spielphase ist so das Interesse an den Theorien plötzlich sehr viel größer, weil die Teilnehmer wollen wissen, warum sie jetzt versagt haben in dieser Simulation. Das andere, was dann nochmal schwieriger ist, nochmal in den Sozialwissenschaften, dann nochmal auf diese Abstraktion zu gehen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein ganz konkretes Erlebnis in der dieser Organisation, habe ich eine bestimmte Kultur. Das kann aber in einer anderen Organisation wieder ganz anders sein. Also ist dann nochmal auch eine Frage, wie gehe ich dann didaktisch damit um, dass ich dann zum einen diese Reflexion anregt, dieses Verständnis für Theorien, aber dann auch wieder diese Erfahrung nochmal abstrahieren kann. Aber so unser Erlebnis war eigentlich bisher sehr, sehr interessant. Schwierig ist nur, wenn man sowas mit Lehrern dann durchführt. Die sind dann oft dann sehr, sehr kritisch. Genau, das jetzt eigentlich auch. So, jetzt nochmal so Gestaltung einer Lernkultur zu E-Learning. Also ich denke, so das, was oft heißt in Literatur, geht ganz schnell mit E-Learning, bringt man gleich Dynamik rein, also würde ich kritisch sehen. Also eine Kultur ist doch ein ganz langer Prozess entstanden und die wird sich auch nur sehr langsam verändern. Also man kann das, denke auch als einzelner Dozent, einfach indem man bestimmte Elemente reinbringt, die neu sind, Anregungen geben. Aber ich denke, sehr viel muss auch auf einer organisatorischen Ebene dann laufen und also eben gerade Hochschulen sind ja auch doch sehr, sehr stark veränderungsresistent und auch mit gutem Grund. Ich meine, Hochschulen gehören zu den Organisationen, die am längsten bestehen, muss man auch sagen. Aber eben daher ist es auch sehr schwierig, eine andere Lernkultur zu führen. Und jetzt gerade bei Hochschulen, wo der Knackpunkt auch ist, dass man diese neue Lernkultur in Prüfungen integriert. Man kann sehr viel über kollaboratives Lernen reden. Wenn dann aber wirklich nur die einzelne Leistung beurteilt wird, dann entsteht automatisch ein Konkurrenzverhalten. Und wenn ich sage, irgendwie ich fordere selbstgesteuertes Lernen und kontrolliere danach nur Faktenwissen, dann ist das auch eine Farce, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Also so diese diese Gestaltung von Prüfungen, die wirklich auch, wie Sie sagen, Reflexionskompetenz prüfen, das ist sehr, sehr anspruchsvoll auch zu machen, muss man sagen. Genau, also gesagt, so dieses Verhältnis Lernkultur, E-Learning, würde ich mal sagen, ist, sie hängen sehr stark zusammen. Man kann mit dem Einsatz von Techniken einfach viele Szenarien realisieren. Jetzt eben Beispiel Simulationen, Beispiel informelle Kompetenzen, aber schon allein das Googlen hat ja sehr, sehr, sehr viele Lernprozesse auch bei Einzelnen in Gang geregt. Aber man kann die neuen Techniken auch einfach nur für traditionelle Formen verwenden und dann wird sich auch nicht sehr viel ändern. Jetzt habe ich überzogen. Minuten. Und so, haben Sie jetzt zum einen irgendwie vielleicht dann noch Fragen oder was sind so Ihre Erfahrungen, wenn Sie Technik einsetzen, E-Learning, in welcher Form auch immer? Haben Sie das Gefühl, es ändert sich da sehr viel oder sagen Sie, nee, also... Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Also ich kenne hier zum Beispiel die Kultur nicht hier von der Organisation hier. Das ist ja auch immer eine Frage. Kultur ist ja was in der Organisation auch drin sind. Das sind diese geteilten Werte. Ich weiß nicht, wie das hier
was
zum Beispiel verankert ist.
Also Maßnahmen, damit das E-Learning
ist die Frage halt auch, was Sie erreichen wollen mit E-Learning. Also wozu setzen Sie E-Learning ein? Also um jetzt die Selbsttätigkeit der Studierenden zu fördern oder um... Das ist eben die Frage, was man erreichen will. So Simulationen bieten sich an, einfach um diese Selbsttätigkeit der Studierenden anzuregen und wirklich erfahrungsbasiertes Lernen. Die muss man erstmal haben. Gibt es noch nicht in vielen, also hängt eben davon ab, dass sowas selber zu erstellen ist einfach zu aufwendig, auch als Einzelner. Die Frage jetzt zum Beispiel auch die Nutzung von Foren zum Beispiel, also hängt sehr stark von der Disziplin ab, inwieweit es Sinn macht oder für was man das nutzen kann. Also eben jetzt in den Sozialwissenschaften, die sehr stark so diskursorientiert sind, kann man da wirklich dann auch sehr viele Konzepte auch erarbeiten lassen. Jetzt sagen wir jetzt irgendwie so in der Mathematik zum Beispiel, jetzt da Lernforen nutzen. Ich meine, es wird jetzt nicht groß diskutiert, ob jetzt eine bestimmte Vorgehensweise sinnvoll ist oder nicht. Also jetzt so die Behauptung, irgendwie, dass Foren überhaupt nicht funktionieren, würde ich jetzt nicht unterstützen. Also Sie müssen zum einen schon moderiert sein und Sie müssen Sinn bringen, ja. Also jetzt eben zum Beispiel dieses Kursbeispiel, was ich gebracht habe von Professor Euler, hat ja auch so ein Lernforum integriert. Das ist allerdings auch so, ist die Frage eben, will man das? Das hat, glaube ich, in der ersten Version ist es auch auf sehr geringe Akzeptanz gestoßen. Und danach, eben, wo es dann hieß, bis zu 10% der Klausurpunkte kann man auch über sinnvolle Beiträge erreichen, da ist die Akzeptanz dann plötzlich gestiegen. Also da mussten auch ganz klar, ich sage es mal so, mehr oder weniger materielle Anreize geschaffen werden, der Studierenden sich da zu outen. Was macht Mühe? Ist ja auch oft so... Ja, man will, also so als Student ist man ja oft anonym, ne? Kann man irgendwas mal sagen, ne? Dagegen in einem Forum muss man sich ja doch mit seinem Namen einloggen, aus dem stets für den Rest des Semesters drin, auch wenn man was Dummes geschrieben hat, ne? Also das sind bestimmte Hürden ja auch dann. Auf der anderen Seite hat sich das, also es ist zum einen Aufwand für den Dozierenden, er muss es ja beurteilen, ne? Ist es jetzt ein relevanter Beitrag oder nicht? Aber auf der anderen Seite sind da jetzt schon ganz gute Diskussionen auch entstanden zu bestimmten Themen. Aber die müssen natürlich auch immer wieder so ja, Fragen gestellt werden und nicht nur sagen, das ist jetzt ein Forum, da könnt ihr jetzt über dieses Thema generell diskutieren. Also müssen schon ganz konkret Fragen gestellt werden. Was ist Ihre Situationsbeschreibung und wie würden Sie hier in diesem Fall reagieren zum Beispiel? Also müssen da schon bestimmte Aufgaben auch gestellt werden. Aber dass so ein Forum einfach nur die Existenz eines Forums nicht viel ändern wird, das stimmt schon. Und von Disziplin zu Disziplin ist es unterschiedlich, wie das dann auch genutzt wird. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr disziplinspezifisch. Also ich habe zum Beispiel mein eigener Hintergrund ist auch nicht der pädagogische Hintergrund. Also ich habe Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Geografie studiert. Ne? Und selbst da sehe ich jetzt auch, wenn ich sehe, was gibt es auf dem Markt, sind die Zugänge sehr unterschiedlich. Geografie hat ja zum Beispiel die ETH ja so eine ganz tolle Simulation gemacht, so zur Bodenkunde. Wo ich mir auch denke, das kann man ganz, ganz toll einführen. Ich denke, das ist in der Mathematik fast sogar auch oft schwierig, weil sehr viel einfach durch dieses Handschreiben ja dann auch geht. Ne? Also jetzt da, bis da jeder seine Formeln da eintippt, dauert schon mal eine Weile. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch da sehr viel die Möglichkeit, ja, also über ja, Multiple-Choice-Aufgaben dafür, dadurch, dass es exakte Ergebnisse gibt, auch bestimmte Selbstkontrollaufgaben zu stellen. Also ich denke, es ist sehr disziplinspezifisch, was sich anbietet und was Sie erreichen wollen mit E-Learning. Also muss ich sagen, meine Studierenden sitzen einfach nur passiv drin und ich habe überhaupt keine Ahnung, was die jetzt da denken. Ich will einfach auch stärker die Interaktion haben. Ja, dann bieten sich eben schon einfach bestimmte Formen dann, ja, eben über Diskussionsforen an. Aber dann müssen halt dann auch Themen gestellt werden. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch diskussionswürdig, ob das jetzt sinnvoll ist, so Diskussionsbeiträge zu bewerten. Aber auf der anderen Seite setze ich damit auch ein Zeichen. Das ist ja auch ein Beitrag, was eigentlich die einzelnen Studierenden für die Gemeinschaft leisten. Also, dass sie sich da auch dazu committen, da mal sich Gedanken zu machen. Und ja, und auch sich zu einem Thema Stellung nehmen oder auch gegenseitig Stellung nehmen, sich auch gegenseitig zu kritisieren. Also ich denke, das macht eigentlich schon sehr viel Sinn, als zu sagen, irgendwie jeder wird nur für sein Test beurteilt. Aber ganz klar, es macht erstmal mehr Aufwand und die Frage ist also, inwieweit honoriert eine Hochschule auch diesen Mehraufwand? Ne? Also es ist dann auch, das sind wieder diese Rahmenbedingungen, die eine Kultur auch dann bestimmt, muss man auch sagen. Generell an Hochschulen ja auch so eine Sache, es gibt ja wahnsinnig viel Wissen, aber es dadurch auch, dass ich diese sehr starke Disziplinorientierung habe an der Hochschule, da wird ja auch kaum miteinander kommuniziert. Und das ist aber momentan im Entstehen. Und darüber hinaus läuft da sehr viel natürlich auch informell. St. Gallen ist ja auch eine kleine Uni, da läuft auch noch einiges. Da hat es eine Universität Zürich da viel schwieriger auch. Da, und die einfach nochmal eine ganz andere Disziplinbreite haben. Ne? St. Gallen hat ja wirklich, ist ja hauptsächlich Wirtschaft und Jura, das sind noch so ähnliche Gedankenwelt. Da gibt es schon auch sehr viel Austausch und unter den Dozierenden gibt es Treffen. Aber jetzt, dass es formalisiert wird, ist momentan erst am Entstehen. Und was ist aber, es gibt eine HSG-Zeitschrift, die eigentlich schon auch gelesen wird, wo Ankündigungen auch da sind zu bestimmten Fachvorträgen. Ja. Ja, aber das also war es für mich also eben so dieser Unterschied jetzt zwischen so einem professionellen Wissensmanagement, wie es jetzt in der Beratung gibt, wo man allerdings auch sagen muss, das kostet natürlich Unsummen Geld. Ne? Also es ist nicht so, dass das wie umsonst ist. Und eine Hochschule, wo sehr viel Wissen vorhanden ist, aber einfach sehr stark in Disziplinen gebunden ist und wo natürlich auch überhaupt keine Anreize vorhanden sind, dieses Wissen auch auszutauschen. Ne? Das ist in der Beratung eigentlich schon was anderes, die einfach sehr stark ergebnisorientiert dann auch fokussiert ist, wo man auch weiß, ich kriege auch was für mein Wissen, das ich austausche. Das beruht sehr stark auf Gegenseitigkeit. Ne? Das ist jetzt an der Hochschule bestehen da oft nicht so die Strukturen und die Anreizstrukturen dafür. Ja, dann also vielen Dank für Ihr Interesse.